Vitamin P, ein Podcast von Simon und Wanne.
Folge 58. Dit ist Berlin.
Oh nein.
Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vitamin P.
Mhm. Hallo Simon.
Neben mir sitzt wunderschöne Vanessa.
Ja, mir gegenüber sitzt der gut genannte Simon.
Ja. Was ist eigentlich schon wieder los in Berlin, Mann?
Was genau?
Ich bin in 3 Wochen ungefähr in Berlin und spreche auf einer Konferenz. Ja, kommt alle zu Kubernetes Community Days Berlin auf der Insel der Jugend.
Mhm.
Hm. Ja, wirklich, das ist so eine Insel in der Spree. Und da ist das, oder so ein Spreekanal. Ich meine, jetzt geht man da lacht so, aber es ist kein Witz.
Ich glaube nicht, dass die Location in der das ist, was Leute abhält, zu dieser Konferenz zu gehen, sondern eher das Thema.
Ach Quatsch, das ist ein super Talk auf jeden Fall von mir. Weil wenn ihr nämlich ganz viele Kubernetes-Cluster habt, dann bringt ihr euch was. Also, na, wenn ihr das habt, kommt doch vorbei. Und wie das so ist, braucht man ja ein Hotel dafür. Und es ist vollkommen krank. Es gibt einfach keine Hotels mehr in Berlin. Also entweder wurden die einfach alle abgerissen, verkauft. Jemand dachte sich... Nee, wir vermieten einfach nicht diesen Sommer. Mhm. Oder, und das ist halt viel realistischer natürlich, es ist einfach voll. Jeder will nach Berlin jetzt.
Aber warum?
Und das ist genau das, was ich dich fragen wollte. Warum?
Nee, ich weiß es nicht. Also ich war auch schon 2 Mal in Berlin in meinem Leben. Einmal auch für eine Tagung, für eine JAF-Tagung, also Jugend- und Auszubildendenvertretung-Tagung.
Oh la la.
Ich war auf einem Mobbing-Seminar da.
Man merkt, dass es was gebracht hat.
Ja, ich kann es auf jeden Fall. Also das habe ich voraus. Nee, und wir waren auf Klassenfahrt mal da 2015. Nee, 2009. 2015 ist schon Abi. Ist auch egal. Aber es ist schon so ein Ort für sich.
Ja, also ich finde die Aussage auch, Berlin ist nicht Deutschland,
ja.
Da ist definitiv was dran, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Ne? Also es ist eine wertungsfreie Aussage auch, finde ich, am Ende des Tages. Und da ist echt was dran. Ich muss natürlich full disclaimer sagen, ich habe auch mal in Berlin gewohnt, paar Monate, ja fast ein Jahr sogar, ehrlich gesagt, wenn man es mal runterrechnet, auch gefühlt, ja, Friedrichshain, Schöneberg, und irgendwie so, ja, in der zwischen Mitte und Wedding habe ich mal gewohnt. Das hat mir nie so gefallen in Berlin. Das heißt also, ich bin so ein bisschen, vielleicht bin ich ein bisschen voreingenommen, aber in dem Fall, das muss man jetzt einfach mal so sagen, da ist die Faktenlage, ist da eindeutig. Ja, es gibt da kein Hotel mehr und du kriegst auch, ich sag dir mal, was es da für Hotels gibt. Und das ist wirklich sowas, das treibt mich fast auf die Spitze. Da gibt es was, das bezeichnet sich selbst als Hotel, ja, also hat Hotel im Namen und hat Check-in-Zeiten von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr.
Ja.
Das kann doch nicht sein. Also okay, also mir ist natürlich dann absolut klar, warum das noch frei ist. Ja, weil keiner kann in diesem 3-Stunden-Fenster einchecken, der sinnvoll irgendwie anreist.
Ja, du müsstest halt morgens relativ früh hier weg dann.
Nee, du müsstest halt genau passend weg. Wenn du zu früh fährst,
ja.
Bist du zu früh da. Also wenn dein Zug Verspätung hat, dann ist ja vorbei. Das ist ja ein 3-Stunden-Fenster.
Ja, es ist irre.
Aber das ist so, weißt du, deswegen habe ich mich auch für dieses Intro Dit ist Berlin entschieden, weil das sind einfach so Themen, da denkst du einfach nur so, what the fuck. Ja, aber warum sind Hotels sonst so voll? Was wollen alle Leute in Berlin?
Ich kann mir auch vorstellen, ich wollte als Alternative dir vorschlagen, ob du dir vielleicht für 2 Nächte oder 3 Nächte da so ein Airbnb suchst in so einer Wohnung. Ja, aber das ist bestimmt auch so eine Ulrike und so ein Thomas, die ihr mit Batik dekoriertes Gästezimmer in, so.
Also ich war auf Airbnb und tatsächlich, Airbnb ist auch teilweise noch teurer. Also wirklich, du kriegst da, wie du schon gesagt hast, fast immer Zimmer, also irgendwie ein Zimmer, das untervermietet wird, in so einer bisschen kommunaleren Organisation. Ist auch ein geiles Wort eigentlich, kommunale Organisation. Oder wenn man so Organisation nicht mit kommunalen Themen verbindet irgendwo. Und die waren teilweise auch noch teurer. Ja, also wir reden da schon von so 150 Euro die Nacht.
Ja, aber ich finde das auch fair, weil die haben wahrscheinlich mit so weißem Salbei vorher das Zimmer mal geräuchert, dass die bösen Geister da rausgehen und die renken dein 7. Chakra wieder ein. Ich finde, du kannst auch mal ein bisschen dein inneres Auge veröffnen,
Simon. Du meinst dann bei der Partnermassage-Session am Abend würde ich dann voll auf meine Kosten kommen.
Hast du... Nee, das hat nicht nur mir geschickt, das hat ein anderer Freund von uns, Gerrit, hat mir das mal geschickt. Eine WG-Anzeige für Münster. Von einem Typen, der zwei weibliche Mitbewohnerinnen suchte, für eine sehr offene WG, wo auch im Wohnzimmer, okay, die älteren Leute müssen mal ganz kurz die Ohren sich zuhalten, wo auch im Wohnzimmer masturbiert werden durfte, offen. Und dann bin ich auf dem Sofa liegen, dann darfst du auch gerne helfen, weil so eine WG-Anzeige war das. Und natürlich kam die von dem Typ, also...
Natürlich wollte er, dass jemand ihm hilft. So, das ist auch wirklich so ein Ding, so... Thorsten, du wurdest einfach durchschaut. Hör bitte auf mit dem Scheiß, ja.
Thorsten, setz dich wieder hin, ja. Das ist wirklich... Und wenn das schon Münster ist, dann kann Berlin nur beknackter sein. Auch Freunde von uns waren jetzt gerade in Berlin, weil die da ihr Office haben. Also das Büro von denen so ist da. Und dann haben die wohl einen Typen gesehen, der einen Kinderwagen dabei hatte und da ganz seltsam vorgetanzt hat. Und man denkt so, ja, sorry, der Vater ist einfach ein bisschen drüber, vielleicht nervt das Kind und will nicht schlafen und schläft nur, wenn das Ding geschaukelt wird und er dumm tanzt. Dann gehen die daran vorbei und stellen fest, der ganze Kinderwagen ist voller Bier.
Boah,
aber in Berlin ist wirklich so entweder das oder du hast so diese YouTube-Influencer-Ecke oder du hast so diese Hipster Latte Macchiato, keine Ahnung.
Ja, ich meine, dem würde ich ein bisschen widersprechen. Ich glaube, das Schönste an Berlin ist schon, dass du noch viel mehr hast. Aber man muss natürlich damit so ein bisschen, und das ist jetzt so ein lustiges Ding, das könnte auch ein richtiges Zukunftsproblem von Berlin werden, ja. Dass nämlich das Problem ist, dass das Hipster-Sein, dessen sich große Unterteilung ja die Abgrenzung zum Mainstream ist, ja ein Problem hat, sobald die ja in der Mehrzahl sind, sind die ja der Mainstream.
Korrekt.
Weißt du, so in Sylt wird der Sand abgetragen, in Berlin ändert sich die Mehrheit über Nacht. Ja. Was macht man da dann als Stadt?
Oh, da gibt es ein super gutes Alligator-Zitat zu. Den Trend zu hassen ist doch auch nur ein Trend.
Ja.
Das ist aus dieser Sommersong von Alligator von vor 2 Jahren. Ich bin gerade doof, ich komme gerade nicht drauf. Wie zu Hause heißt der.
Ja. Dazu eine lustige persönliche Anekdote. Ich hab mal als ich in Friedrichshain gewohnt habe, musste ich als über die Warschauer Brücke, das ist einfach so eine Riesenbrücke, die halt über so einen mehrspurigen Eisenbahndings, kennt man vielleicht aus ein oder andere. Und da ist dann schon so Simon Dachkiez und so, das ist also so ein bisschen stark hipsterisch, ja, würde ich mal sagen. Und da fand ich immer lustig, weil da hast du halt wirklich Gestalten gesehen und ich benutze jetzt auch mal den Begriff da auch an der Stelle. Wirklich, also einer anders als der andere, weil es ja super wichtig war. Und am Ende war ich eigentlich die Person, die am andersten war von allen. Ich hatte die größte Separation zu allen.
Ja.
Und die sahen ja alle crazy aus und ich halt nicht. Und dann wurde mir aber klar, dass deren Logik so besteht, es gibt, natürlich muss man untereinander möglichst unterschiedlich auch sein, möglichst individuell, ist ja wahrscheinlich das Wort, das sie da benutzen würden für. Aber man muss sich auch, es gibt quasi ein Bild, das als Mainstream bekannt ist.
Ja.
Und von dem musst du dich auch abgrenzen. Also es ist quasi eine doppelte Bewegung, die man braucht.
Genau. Also es ist, du musst anders sein als alle anderen und dabei aber individuell genug noch.
Ja.
Das ist halt, aber ich finde so dieses Gestalten und diese Typen halt, findest du auch in anderen Bereichen. Ich bin letzte Woche, bin ich von Bochum mit dem Regio mit einem 9-Euro-Ticket nach Setten gefahren.
Ja.
Das ist bei mir zu Hause. Meine Freundin hatte mich in Bochum zum Bahnhof gefahren, dann bin ich weitergefahren. Und dann sitze ich im RE50, ich glaube nach Hamm oder so. Und da sitzen so Gestalten drin.
Kann es eigentlich sein, dass alle REs die Nummer 50 haben oder 54 oder irgend sowas?
Nee, der geilste RE in Deutschland ist, kurzer Side-Fact, ist der RE7. Der beginnt in Rheine, fährt durch den Ruhrpott nach Kölle und dreht dann, um dann nochmal über Düsseldorf nach Krefeld zu fahren. In 4 Stunden mit dem RE nach Krefeld oder 5 Stunden. Du kannst natürlich auch vorne irgendwann umsteigen in Hamm oder in Haltern und dann rüber, aber ja. Das wäre ja...
Ey, aber es fällt dir jetzt nicht auf, dass gefühlt alle REs haben so eine Nummer mit 50.
Keine Ahnung, das scheint aber auch der Altersdurchschnitt in dem Auto.
Frankfurt Aschaffenburg ist auch 54.
Ja, aber der RE50 passte schon, weil das war ja auch der Altersdurchschnitt, den ich da gesehen habe. Und da saßen 3, 4 Herren, die sehr, sehr gut angetrunken waren. Auch so Herberts und Thomas-Leute, weißt du, so Heinis halt. Und der eine verschüttete schon sein Bier, weil die saß auf diesen Klappsitzen, die so seitlich fahren.
Ja.
Die waren welche lattenstramm. Und dann kommt der Kontrolleur, der auch so ein Karl-Josef-Laumann-Verschnitt war von Statur und Auftreten. Und er sagte so, die Herren, einmal das Ticket und Sie müssen mindestens 2,5 Promille haben, um mitfahren zu dürfen. Dann waren die Brudis, dann haben die noch so eine halbe Stunde geklönt und dann sucht er weiter allmählich. Wo ich dachte, das ist dann auch so, das ist auch wirklich so ein alte Leute-Robot-Ding oder so ein ich finde das so ein.
Ja, also wobei ich sagen muss, ich finde, im Zug trinken ist so ein deutschlandweites Phänomen.
Ja, aber so, ich rede eher so von, weißt du, das sind auch so Männer, die auf ein Schützenfest kommen, an den vollen Tisch und sagen, ich kann nicht alle, so merken, sie können nicht alle umarmen zur Begrüßung oder nicht allen die Hand geben, dann so, ich mach mal so.
Und dann so auf den Tisch klopfen.
Oder die so, wie mein Vater auch, ich liebe meinen Vater über alles, aber dann so, wenn der losgehen will, dann macht er so, so.
So, ja, das
gibt so richtig ehrenlose TikTok-Remixes. Kennst du Ding von Seed? Das hängt ja irgendwann an mit so, heute sehe ich ziemlich gut aus. Ja. Und dann immer nur so ein Typ, der sich als alten Mann verkleidet und dann immer mit diesem So und so und so aufsteht.
Aber
es ist einfach, so.
Ich werde das auch so machen. Ich werde mir das auch irgendwann angewöhnen. Ich finde das sehr praktisch.
Ja, es ist halt non-verbal. Es ist halt so ein Social-Konstrukt, was alle verstehen und alleine ordnen können.
Ja, und was auch fair ist, weil man will ja nicht einfach so aufstehen, das ist ja unhöflich auch irgendwo, ohne was gesagt zu haben. Aber man will jetzt auch nicht...
Korrekt.
Man will jetzt auch nicht richtig viel mit den Leuten reden. Und dann einfach so... Man kann es ja auch so beherzt sagen, so... So!
Und du willst ja auch nicht die Diskussion aufmachen, dass du nur bleiben sollst.
Ja. Aber da hat man sowieso, da verliert man immer...
Ich verstehe nicht, warum die Diskussion aufkommt. Ich bin voll, ich will nach Hause. So, wiedersehen.
Ja.
Ja.
Es ist clever. Ich bleib dabei. Einfach weitermachen. Wir machen uns nur darüber lustig, weil wir es eigentlich gut finden.
Ja, es ist halt so was sehr, sehr Deutsches. Und wir haben im Urlaub auch gemerkt, fand ich, wir hatten einen mit uns Reisenden, der war aus Argentinien, dass man eben so manche kartoffelige Verhaltensweisen mal erklären musste. So, this is German. This is how we do this.
Ja.
Embrace the potato lifestyle.
Klassisch. Ja. Wobei, ich musste noch an ein Thema denken, weil du gerade gesagt hast von diesen Leuten, die da im Zug getrunken haben. Ich musste mal jetzt was drüber ein bisschen aufklären, weil ich glaube immer noch, dass das Leute nicht gesagt haben. So Mönche, die haben immer gefastet, ne?
Mhm.
Aber das war einfach nur ein einziges Besäufnis. Ich bleibe da bei meiner Theorie. Also nochmal kurz für alle, die da irgendwie jetzt nicht sich für Mönchsfasten interessieren. Mönche haben gefastet und das bedeutete, die durften nichts Festes essen. Also so keine festen Sachen. Die durften aber sehr wohl Bier trinken. So, und jetzt überlegt mal bitte, das sind 20 Männer eingeschlossen, weil die machen ja auch clever, wie sie sind, das Kloster zu. Die sagen ja, wir sind in der Fastenzeit, wir dürfen nicht gestört werden, das Kloster muss komplett zu sein, keiner kann das besichtigen, ja,
mhm.
Ja, weil wir uns da drinnen die Kante geben, ja. Weil ich stell dir mal vor,
ja,
da fängst du morgens um, wann ist das Morgensgebet? Welche Uhrzeit ist das?
Fünf.
Fängst du morgen an und schallerst dir erstmal 3 Bier rein, ja, weil 3 Bier sind ja auch ein Frühstück im Prinzip. Und dann sitzt du einfach lattenstramm halt irgendwo im Nirgendwo, wo dich auch keiner hört, ja. Die haben sich da so, die hatten da den Spaß ihres Lebens und alle außenrum dachten so, boah, das ist ja so hart, was die machen, du. Also,
dann macht auch viel mehr Sinn, dass sie so Erkenntnisse hatten auf einmal. Das war einfach, während Bruder Thomas und Bruder Herbert daneben stehen und erstmal Propellern mit hochgezogener Kutte, sind die anderen beiden da so, das ist mir schon mal aufgefallen. Nee, sorry, also richtige Fred, so richtig wie die 4 Männer im L50, nur ohne Grundlage und noch abgefuckter.
Ja, und aber auch so isoliert, weißt du, so diese 4 Männer, die sind jetzt ja in dieser Phase, wo die halt sagen, okay, mir ist das öffentliche Image total egal. Und bei den Mönchen, das öffentliche Image, das wurde ja so bewundert, was die da so gemacht haben. Die opfern sich so, ja, die opfern sich überhaupt nicht, die opfern ihre Leber vielleicht, ja, aber das war's.
Das ist doch wie, fassen sie das doch auch relativ lang, oder?
40 Tage.
Ja.
Die haben sich 40 Tage einfach weggeknallt.
Und dann...
Ich glaube auch, dass es da wirklich so richtige Ausfälle gab. Weißt du, da gab es so Bruder Josef oder so, der so richtig rausgehauen hat, so die ersten 5 Tage, wo alle dachten so, ey, das ist einfach ein krasser Typ. Und dann merkte der irgendwann, fuck, es sind ja 40 Tage, jetzt muss ich das Ganze noch 8-mal machen.
Mhm. Also die haben auch richtigen Leberschaden. Vielleicht hatten die einfach Haarausfall alle von ihren Leberschäden und mussten deshalb diese hässliche Mönchtonsur tragen.
Die Tonsur, ja.
Ey, aber nochmal ganz kurz, ne? Stichwort religiöse Bräuche und Zeichnungen. Wir waren ja in den Uffizien in Florenz, ne?
Ja.
Und da war halt viel so Mittelalter-Gedöns, viel Gold und oft, haben wir selber Motiv gemacht, oft halt so die Krippenszene und so. Aber diese Babys waren alle so tamm hässlich.
Ja, aber das war halt in der Zeit so.
Gut war das nicht.
Du, die Hälfte von den Typen hatten wahrscheinlich auch noch nie eine Frau, geschweige denn ein Kind gesehen. Und der eine, das ist zwar jetzt schwer, in einem Podcast zu beschreiben, aber ich versuche es trotzdem. Die meinten immer diese Krippenszene, also die Geburt Jesus Christus halt in diesem Stall. Und der eine, das war so klar, dass er noch nie einen Esel gesehen hat.
Ja, das weiß ich auch noch.
Der hat einfach so eine Ellipse, so eine richtig lange gezogene Ellipse, so in der Mitte durchschneidet. So, das hat er dem so als Kopf gemacht.
Ja, weil der kannte halt Pferd und dachte, vielleicht ein bisschen anders von der Form als so ein Pferd. Selbst der Hund sah aus wie ein Pferd.
Das war so lustig.
Das hast du voll oft, dass früher auch Leute Sachen nur über Bücher gelernt haben. Da hat denen jemand ein Chamäleon beschrieben. Und die mittelalterlichen Zeichnungen von Chamäleon sehen aus wie ein Misch aus Hund und Löwe, weil die halt nicht verstanden haben, wie das aus, was Reptilien sind.
Ja.
Wobei, das war schon faszinierend.
Wobei ich da mal was dazu sagen muss, ich war mal in so einer Ausstellung von so niederländischen Malern, das ist aber natürlich 400 Jahre später oder so gewesen jetzt, und die haben Vögel gemalt, die sie nie gesehen haben, aber die sahen erstaunlich okay aus. Also das, weißt du, da hat dein Gehirn so gesagt, okay, das kann als Vogel funktionieren. Und nicht wie dieser Esel, der einfach so einen Eimer als Kopf hatte.
Ja. Und die Gesichtsausdrücke waren zum Teil so, es gibt ja dieses Subreddit Renaissance-Memes, also so Witzbilder, weil das so aussieht wie so eine, die haben so Ausdrücke, die wir heute anders deuten würden als die damals, das war sehr lustig.
Ja.
Was ich aber auch krass fand, da gab es auch so eine Galerie mit so Statuen, so altgriechische, altrömische Statuen, und das habe ich schon mal gesagt, aber es sieht einfach weich aus, die haben wirklich jeden Muskel da drin, oder da gibt es so eine, draußen hinter den Offizien ist so eine Statue, da hält so ein Typ, so eine Frau irgendwie auch am Becken und an den Oberschenkeln fest, und du siehst wirklich, wie die Finger einsinken, also es ist so gut gemacht einfach.
Ja, deswegen, also auch meine Kunsttheorie zu dem Zeitalter ist einfach, dass jeder, der was konnte, halt Bildhauer war, und Maler waren so, ja, gibt's halt auch.
Ja, oder dass es halt für die Transition von 3D, echte Menschen, zu 2D schwierig war vielleicht.
Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, also man kann das sagen, Offizien lohnen sich trotzdem, ich finde es schon interessant. Man muss nur absurd viel Zeit einplanen, das fand ich das Lustigste. Man war dann schon so fast 2 Stunden drinne oder 1:30 drinne. Und dann kommt auf einmal, wie aus dem Nichts, so dieser Schritt, ja, für die nächste Etage musst du dann hier die Treppe runter.
Ja.
Und es ist so, wie, es gibt nochmal das Doppelte, nochmal.
Ja, absolut. Und noch ein Ding, ich habe 2 Sachen. Eins ist unwichtig, das andere ist wichtig. Ich fange mit dem Unwichtigen an. Ich habe heute selber an, weil ich in Florenz anhatte, weil es auch heute so heiß ist und so ein Wind geht ein bisschen, total gut. Florenz hat sich übrigens auch richtig gelohnt. Hier komme ich zu meinem zweiten Punkt. Annika und ich waren ja die Einzigen, die am Ende im Duomo waren. In der Kathedrale.
Ach ja.
Genau. Und es war ziemlich geil. Es ist nicht so düster wie der Notre Dame, aber trotzdem schon ein bisschen... es ringt einem so einen gewissen Eindruck ab. Oder man ist so ein bisschen so eine Ehrfurcht auch. Ist auch UNESCO-Kultur, Weltkulturerbe und so.
Nee.
Und dann stehst du hinten unter dieser Kuppel, die ja so krass gemacht ist. Und dann lernst du, dass da so ein Typ, die von innen bemalt hat. Und es ist nicht Michelangelo, der hat nämlich die Sixtinische Kapelle gemalt. Aber der Dude, der dieses Dings in Florenz gemalt hat, hat sich gedacht, ich bin einfach geiler als Michelangelo. Ich baller das jetzt richtig voll. Und es sieht auch geil aus. Aber selbst seine Zeitgenossen meinten schon so, Bruder, warum provozierst du hier einen Vergleich? Es ist aber Michelangelo. Er hätte einfach glücklicher sein können, wenn er sich einfach denkt, ich mach das Beste und dann bin ich stolz auf mich. Der hat sich selber so ein bisschen seinen Ruf und sein Leben verkackt, weil jetzt immer der Typ ist, der nicht so geil ist wie Michelangelo. Und er hat ihn voll provoziert, den Vergleich.
Stell dir mal vor, das ist so deine Legacy, so danach. So Olaf Scholz kommt dann irgendwann so, wird so bewertet, so, ja, weiß nicht ganz so geil wie Angela Merkel.
Nein, aber auch so, stell dir vor, du machst so Bundesjugendspiele drin und hast du dieses am Barrenturnen-Scheißzeugs und reist da innerhalb von 3-4 Wochen schaffst du dir was drauf, was echt beeindruckend ist. Und dann kannst du ja diese Leistung gesondert bewerten. Aber du sagst ja nicht so, ich bin der neue Fabian Hambüchen, weil der Vergleich, der kann nur scheiße sein.
Ja, aber ich vermute, dass da das Ding ist, so Künstler, die brauchen da dann auch mehr so diesen Realitäts-, also die Konfrontation mit der Realität wieder. Weißt du, weil beim Turnen ist es ja einfach so, du siehst den einmal, der turnt daneben dir und denkst dir so, fuck. Aber du siehst ja nicht Michelangelo live beim Malen, weil das dauert ja Jahre oder so, bis sein Bild fertig ist.
Aber du siehst ja die fertigen Bilder.
Ja, okay. Ja, aber vielleicht ist es so ein Ding von, man kennt das ja, also wenn wir jetzt ja in so eine moderne Kunstgalerie gehen, denken wir uns ja auch so, kann ich eigentlich auch, so gelbes Quadrat kann ich auch auf schwarzem Hintergrund.
Ja.
Vielleicht ist das dasselbe Prinzip halt.
Genau, was erzählt Annika und Naskas dann mit so einem in Acryl eingegossenen Leberkäsebrötchen?
Ja, stimmt.
Ach,
das
nicht.
Ist Kunde, ich glaube so Epoxidharz, ja. Aber ja. Genau, das ist einfach so ein Leberkäsebrötchen. Ja, es gibt auch diesen Epoxidharz-Hotdog, der in so einem da machen die so eine Studie, gucken, wie der aussieht. Ja, aber ich kann dir sagen, ich glaube, nach 300 Tagen oder so sah der immer noch aus wie ein Hotdog.
Gibt es nicht halt irgendwann mal so ein Big Mac und Fritten oder so, dass die den beobachten, wie der zerfällt und vergammelt?
Das kann gut sein.
Aber das ist auch nicht viel.
Das erinnert mich so an eine Geschichte, die habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, aber ich würde es noch erzählen als von einer Freundin von uns, die Mitbewohnerin. Die hatte so eine Banane auf dem Fensterbrett stehen. So einem Teller, einfach mit in der Sonne. Und man sah schon, die lag da schon so ein bisschen länger. Mhm. Ja, also das war nicht so frisch gegessen und die Scheibe vergessen, sondern.
Achso, es war nur die Schale.
Ja, es war nur die Schale. Dann habe ich gefragt, was das soll. Und da kam wohl nach Nachfragen dann raus, dass die Mitbewohnerin von ihr versucht hat, ihren eigenen Dünger herzustellen.
Die hat auch wirklich, also sorry, ich kenne noch ein paar andere Geschichten von der, aber die hat einfach Kleber geschnüffelt, wenn du mich fragst. Es ist hart.
Allein die Vorstellung war nicht so krass, wenn du letztes Mal einfach so eine Banane vergammeln, also
Bananenschale, aber ja.
Bananenschale vergammeln. Noch dazu, also so funktionieren ja auch Komposter nicht. Also Komposter ist ja auch nicht ein Teller, den du in den Garten stellst und dann kommt da so frische Erde raus.
Was? Ja, ach komm. Manche Leute, ne?
Oh Mann.
Ey, jetzt nochmal ein anderes Thema.
Ja.
Stichwort andere Leute und manche Leute, ne? Im September findet wieder Oktoberfest statt.
Ja.
Und es gibt diese Seite oktoberfest.de, die ist nicht von, oder Oktoberfest-Dingensbums, die ist nicht von den originalen Veranstaltern, sondern das ist halt so eine, aber zu denen verbundene Seite, die, wo man sich ein paar Infos abholen kann, anfahren und.
Ja.
Und die haben jetzt einen Verhaltenscode für queere Besucher ausgegeben.
Fürs Oktoberfest.
Ja.
Jetzt bin ich gespannt.
Also wir sind jetzt, also wirklich, also O-Ton ist so ein bisschen so, ja, wir sind ja tolerant, aber nicht alle. Also nicht jeder freut sich, wenn da zwei Schwule rumknutschen, also müsst ihr euch ein bisschen zurückhalten.
What the fuck?
Ja, Junge, ich mache immer mal kurz den Link auf, ich kann es nochmal zitieren.
Das wäre super, ja.
Auf die Frage, darf ich auf den Wiesen flirten, ist dort nämlich die Antwort zu lesen, generell geht eine gewisse Zurückhaltung auf den Wiesen. Nicht jeder Besucher des Oktoberfestes ist so tolerant, dass er sich über schwule Männerpaare freuen kann.
Okay, pass auf. Können wir das bitte so, wir müssen das, glaube ich, jetzt Stück für Stück auseinandernehmen. Mhm. Erstmal, generell gilt eine gewisse Zurückhaltung auf dem Oktoberfest. Ist ja auch wohl der absolut quatschsinnigste Satz, den ich bisher gehört habe.
Sorry, ne, aber nenne die Bilder von Stefan Effenberg und seiner Frau, die da rumlecken, ganz im Ernst, ne?
Und da geht überhaupt keine Zurückhaltung. Also wenn es einen Ort gibt, an dem sexuelle Übergriffe häufiger sind als am Oktoberfest, dann bitte mal schreiben hier.
Ja, nicht um den Übergriff, aber da wird auch viel gebumst einvernehmlich.
Ja, und da wird auch gefummelt und alles. Okay, so, und dann der zweite Teil des Satzes war bitte nochmal.
Nicht jeder Besucher des Oktoberfests ist so tolerant, dass er sich über die schwule Männerpaare freuen kann. Ja, dann sollen sie sich bitte verpissen. Also, wenn du ein Problem hast, wenn da zwei Männer rummachen, dann musst du halt woanders hingehen oder weggucken.
Ja, und vor allem ist es auch schon wieder so formuliert, ne? So, kennst du das, wenn Leute was selber nicht wollen und dann aber so formulieren, als würden andere das nicht wollen?
Ja,
so dieses so... Ja, aber hier im Haus sind auch andere, die finden das nicht so gut, wenn ihr hier Musik macht.
Ja. Aber sorry, ne?
Ey, da sollen die mal wieder ganz kleine Leberkäsebrötchen backen.
Ja,
drüben.
Aber...
Ach du Scheiße.
Korrekt. Und weiß ich nicht, ne, ich finde jetzt Shitstorm und Leute zu canceln immer ein bisschen dumm. Aber ich war kurz davor, um zu meiner Freundin zu sagen, wir fahren jetzt aufs Oktoberfest und dann wird er so rumgeknutscht.
Dann wird er so hart rumgeknutscht.
Alter, seid ihr behindert? Sorry, aber...
Aber ganz ehrlich, da muss ich noch einen kurzen Einwand machen. Die wirken aber schon fast wieder wie diese Generation Leute, die zwei schwule Männer nicht okay, zwei Frauen geil.
Ja, aber das ist auch so ganz im Ernst. Und hier muss ich mal was sagen, wo nochmal kurz sich die älteren Zuhörenden mal kurz die Ohren zuhalten müssen. Aber... Jeder Mensch, der homophob ist und zwei schwule Männer eklig findet, sich dann aber auf Lesbenpornos einen runterholt, dem soll bitte einfach der Pimmel abfallen. Es ist doch wirklich genau dasselbe.
Ja.
Und wenn du so ein Problem damit hast, dann musst du vielleicht mal zum Arzt und mal mit jemandem über deine negative Einstellung zum Leben reden. Das ist halt ein Problem, Alter.
Ja.
Und du musst, also wirklich, ist ja nicht so, dass wenn jetzt die Regel wäre, jeder 10. heterosexuelle Besucher muss auch mit einem Typen rummachen, dann würde ich auch sagen, das ist nicht in Ordnung, Freunde, da müssen wir Zurückhaltung üben. Aber wenn die Heteros da auch dürfen. Das ist doch Kinderkacke.
Gab's noch was anderes? Also ich muss ja sagen, das übertrifft ja sogar noch in Form von Dummheit des Marketings noch diese Aussage von diesem Sylter Ortsverein.
Ja, das war auch komplett dumm. Und ich meine, die haben extra auf ihrer Website oktoberfestportal.de haben die so eine rosa Wiese, also so ein Portal so, weil wer Probleme mit irgendeiner Art, mit dieser Form der Lebensgestaltung hat, soll diese Seite einfach wieder verlassen. Ja, aber dann seid doch halt selber keine dummen Arschlöcher. Also es ist doch einfach... Genau, ist Flirten für Gays der Wiesn verboten? Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Jedoch gilt es als schwules oder lesbisches Paar auf dem Oktoberfest ein bisschen zurückhaltend zu sein. Nicht alle Wiesengänger haben Verständnis für eine offene, schwule oder lesbische Lebensweise. Also... einfach Augen und Ohren offen halten, ob ihr für Gesprächsstoff sorgt. Was? Wenn kein Heinz und Gisela das scheiße finden und sich und über uns reden, dann muss ich so. Ich weggehen?
Da ist er wirklich. Also, da hat sich ja wieder mal einer die Weißwurst ein bisschen zu tief ins Gehirn gerammt, oder?
Ich sehe es gar nicht ein. Also, Freunde, weißt du, wenn ihr zu dieser Webseite gehört, ich würde euch ja die Chance geben, in Dialog zu treten. Und in meiner Funktion als Vorsitzende des Zentralrats der Lesben würde ich jetzt mal sagen, ihr könnt mir gerne schreiben und wir reden da nochmal drüber. Aber das ist ja nun wirklich Murks, Freunde. Was ist das? Und auch so dieses, ja, es gibt ja extra ein rosa, also so ein LGBTQ-Bierzelt. Wir haben denen da ein schönes warmes Gehege gebaut, da können die ruhig rumschwulen. Was ist das?
Also, bitte macht doch die Tür zu, ja, genau. Damit es auch sonst keiner sieht.
Und ich meine, es gibt ja auch, Ecken, wo das freiwillig gemacht wird. Es gibt uns den schwulen Weihnachtsmarkt in Köln und so. Aber Freunde, ihr habt das so ein bisschen in die Nässe hingesetzt. Das ist nicht klug gewesen von euch.
Es ist aber auch, es zeugt ja auch von der seltsamen generellen Welt, also Einschätzung. Es ist so ein bisschen, man fragt sich doch jetzt auch so ein bisschen, ist es noch schlimmer, als wenn man offen was Kritisches sagt? Also, weißt du, wie ich meine? Nicht was Kritisches, aber offen was total Dummes sagt. So.
Aber sie wussten ja, dass sie damit nicht durchkommen würden. Also mussten das ja so ein bisschen so, dass was du sagst, so, es gibt Leute, die mögen das nicht, ihr müsst eure Verständnis haben. Ja, nee, aber, muss ich nicht!
Aber das zeigt doch auch wirklich, dass du so gar keinen Rückgrat mehr hast.
Ja, genau.
Ja, so ein fucking Seepferdchen hat mehr Rückgrat und das kann sich Wasser biegen.
Echt, ja, das ist leider sehr dumm, Freunde.
Ei. So.
Sag Simon, willst du los? Bruni muss los.
Nee, ich will noch was zu Frankfurt sagen.
Ja.
Sag mal, Vanessa, ich habe mittlerweile so eine Beobachtung gemacht und ich weiß nicht, ich muss die jetzt einfach mal teilen an der Stelle. Mhm. Kann es sein, dass Menschen in Frankfurt auf einer Straße im nüchternen Zustand auch jetzt, ne, also tagsüber, einfach nicht mehr geradeaus laufen können?
Inwiefern? Nehmen wir mal ein Beispiel.
Ja, ich gehe Berger Straße runter, da ist ein Gehweg, der ist breit genug für drei Leute am Ende des Tages nebeneinander. Und da sind jetzt permanent Leute, die laufen in Schlangenlinien da.
Also sicher, dass die nüchtern noch nicht drauf sind?
Die sind Mütter, die gerade vom Einkauf kommen, es ist irgendwie 13 Uhr oder sowas. Also da sind nicht besoffen oder so. Die haben einfach kein Verständnis von geradeaus laufen. Das ist wirklich faszinierend.
Ich habe die Beobachtung selber noch nicht gemacht. Vielleicht bin ich selber einer von den Leuten, die in Schlangenlinie laufen. Ich müsste mal darauf achten.
Es treibt mich in den Wahnsinn. Wirklich wahr.
Aber meinst du wirklich so offensichtlich
Schlangenlinie? Ja, die laufen wirklich von der rechten Seite zur linken Seite. Und dann wieder zurück.
Ich werde mal darauf achten. Mir ist das nie aufgefallen. Ich habe aber in Frankfurt in der Öffentlichkeit ganz andere Probleme. Wie du gestern gelernt hast, wohne ich ja neben einer Barschule, wo die auch Cocktailkurse machen.
Ja.
Und du hast oft da so Junggesellinnenabschiede. Und ich muss nicht gendern, das sind nämlich nur Frauleute, wie wir gestern gelernt haben.
Ja.
Und entweder sind das die übelsten Woo-Girls, also immer so Woo!
Die so kreischen,
meinst du?
Also, ja.
Und dann tut mir schon immer der Bar-Schul-Heini leid, dass ich dann diese Scheißmusik von denen anhören muss. Und dann stehen die halt nachts, wenn die fertig sind um 12 mit dem Cocktailkurs, bei mir vor der Haustür und krakeln da rum und machen so Party-Krakeln. Oder es ist so ein Rumgebitsche. Ich weiß gar nicht, was Steffi meint, wer sie ist. Sie ist nicht mal die Trauzeugin. Nein, nein, hast du gesehen, was für Schuhe sie anhat? Dicke Mädels. Ich komme da gleich wirklich runter. Gleich ist ja wirklich Ruhe im Zoo.
Ich glaube, ich fände das aber lustig, ehrlich gesagt.
Die ersten paar Male.
Und
dann nicht mehr.
Ach, das ist so ein richtiges Muster, meinst du?
Ja, das ist andauernd so. Oder auch so, dann werden die mit einer Limo ab, Stretch-Limo abgeholt. Wo ist denn die Limo? Wann kommt das Taxi? Haben wir jetzt ein Taxi zu wenig oder wie? Ich denke, ich verstehe, dass ihr betrunken und angespannt seid, aber... Und ich fand es auch krass, also wir waren gestern, ich weiß, weil wir gestern in der Barschule waren.
Ja.
Und der sagte wirklich, die kommen da zum Teil schon besoffen an und machen dann noch 4 Cocktails. Und wir sind dann nüchtern hingekommen und wir hatten schon gut an dem Eimer, als wir gingen.
Ich fand das aber auch so faszinierend. Aber wir sollten, glaube ich, noch ein bisschen Kontext geben, damit es ein bisschen klarer wird.
Es ist das Jahr 2020. Der Herr Bein hat Geburtstag und wir schenken ihm einen Cocktailkurs. Einen Monat später beginnt die Zombie-Apokalypse.
Corona.
Wir haben es jetzt nach über 2 Jahren endlich mal geschafft, diesen Cocktailkurs zu machen. Und da waren wir dann gestern. Wir waren vorher in der Losteria essen und hatten dann von 9 bis Mitternacht diesen 3-stündigen Cocktailkurs. 4 Begrüßungsdrink, dann haben wir gelernt, wie man 4 verschiedene Cocktails macht, die auch richtig cool waren. Und dann sind wir weiter. Aber genau. Ja.
Und dazu hat dann halt der das organisiert hat, oder nicht der das organisiert hat, aber der den Kurs gemacht hat, der hat dann halt erzählt, dass eigentlich nur Junggesellinnenabschiede kommen, die dann auch schon Ralle sind, wenn sie da reinlaufen und dann halt so mehr oder minder engagiert mitmachen.
Mhm. Genau. Und wir waren schon so, wir wollten ja wirklich was lernen da.
Ja, ich glaube, ich kam mir auch da so ein bisschen fehl am Platz dahingehend vor. Weil ich wirklich, glaube ich, dachte, da kommt jetzt wieder so eine Geburtstagsgruppe, die da so rumgrölt und so gerade so, man halt so aufpassen muss, dass nicht gerade der Shaker auseinanderplatzt, ja, wenn die da rumhantieren.
Er hätte sogar gesagt, der schwierigste Cocktail war der erste, den wir gemacht haben. Ich möchte aber nochmal, der letzte, der Nummer 4, ganz am Ende, wo wir auch schon einen im Eimer hatten alle, der war mit Bunsenbrenner und was anflambieren. Ich weiß nicht, ob das so sicher ist mit so viel Besoffenen.
Ja, aber ich glaube dadurch, dass er ja der Einzige war, der flambiert hat.
Wir hatten auch diese...
Ja, wir haben so ein bisschen Stroh rum drauf gesprüht, aber das war cool. Vielleicht dürfen das auch andere nicht. Also das kann ich mir vorstellen.
No, besetzt, besoffen gehen wir wieder, ja.
Aber das hat mich dann auch fasziniert. Ich meine, in Retro ergibt es irgendwie Sinn. Ich vermute auch, dass vielleicht das Marketing dahingehend so ein bisschen auch gestaltet ist, ne? Einfach, dass sie das dann machen. Ist ja auch eine coole Idee für einen Junggesellenabschied. Nur, ich hatte es mir mehr so kursiger vorgestellt, so wir lernen was. Und es war eher so dieses, wir machen etwas.
Ja.
Und dazu muss man auch sagen, also die Cocktails, vielleicht können wir da noch drauf eingehen, wir haben so einen Gin Basil Smash gemacht. Das ist im Prinzip halt so Gin und Basilikum und dann einfach geshakt. Also jetzt ein relativ doppelt filtrierter, also doppelt abgesiebter Cocktail. Dann hatten wir so ein Moskau Mule ähnliches Getränk gemacht. Dann hatten wir so ein, ja... stark abgewandelten Old Fashion gemacht, könnte man sagen.
War das nicht ein Whisky Sour stark abgewandelt?
Ach, sorry, Whisky Sour stark abgewandelt, richtig. Das ist natürlich richtig. Whisky Sour stark abgewandelt und dann gab es noch einen Mango Mojito. Das war jetzt also alles von der Schwierigkeit her nicht schwierig, ja. kann man schon einfach so sagen.
Aber wenn du sagst, so, das war eine interessante Erkenntnis von gestern oder das war was, was ich wirklich neu gelernt habe, hast du irgendwas oder wo du sagst, so, das hätte ich vorher nicht so gedacht?
Nee.
Schade.
Nee, ich glaube nicht. Ich hab mich das auch schon gefragt. Man lernt, man kriegt so ein bisschen, also Inspiration kriegt man ja trotzdem nicht. Mhm. Also zum Teil, weil man ja auch mal, sagen wir mal, 2 durchaus neuere Cocktails gemacht hat. Auch es war witzig, dass wir halt so Zucker auf eine Limette drauf und dann Stroh rum drauf und dann halt angezündet. Und dann hat man ja so karamellisierten Zucker, den man so reinschaben kann. Das war, glaube ich, ganz süß. Ja, vielleicht hat man die Erkenntnis gemacht, dass man Eiweiß im Karton kaufen kann. Also es gibt einfach so einen Milchkarton voll mit Eiweiß. Das hatte ich noch nie vorher gesehen in meinem Leben. Das war vielleicht was Neues für mich.
Aber hattest du diese Shaker-Technik schon drauf?
Ja, das war mir schon...
Okay, weil also, das...
Also ich hatte zwar kein, ich habe zwar keinen Boston Shaker, so wie die haben. Also Boston ist dieser mit diesen zwei Bechern, den man kennt. Aber ich wusste schon, dass man den so schief reinmacht und ich wusste auch, wie man ihn aufmacht.
Okay, das wusste ich alles nicht.
Krass. Und so weiter. Deswegen, ja, aber kein Stress. Aber wir könnten vielleicht über die Bar sprechen, bei der wir danach noch waren, weil das war ein sehr schönes Erlebnis,
muss man sagen. Am Basler Platz ist ja dieses ovale Gebäude. Wenn du aus der Tram läufst,
kennt quasi natürlich jeder Zuhörer.
Also wenn du halt von Basel Richtung Main läufst, auf der linken Seite ist so ein ovales Gebäude und da ist eine Bar drin, die heißt Hunky Dory.
Ja.
Und die Kellner und Bediensteten haben alle so Kostümchen an, also so ein bisschen so wie so eine alte englische Bar gemacht.
Aber es hat, finde ich, so gewisse Homeoffice-Vibes, weil die tragen quasi so ein langes Jackett oben, auch mit Krawatte und auch mit so einem goldenen Pin und so. Aber untenrum haben sie ihre normalen Klamotten an, das heißt, sie haben irgendwie so eine Jeans oder eine Korthose und dann so Vans. Das hat für mich immer so ein bisschen gekillt, das war so witzig, weil wenn sie am Tisch standen, konntest du es nicht sehen quasi.
Ja.
Dann sahen die sehr schick aus, wenn die dann aber gegangen sind.
Dann hast du deine Jeans gesehen.
Hast du die Jeans gesehen und die Vans, das war irgendwie witzig. Aber die Cocktails waren sensationell da.
Gut, die waren auch ein bisschen, waren auch teurer, aber das hast du ja, das war der Aufpreis für den Style. Meinen fand ich geil, das war so ein Holzkrug, wo dunkles Bier, Whisky, Himbeerlikör drin war und noch so Maple, also so Ahornsirup.
Ahornsirup, ja.
Genau. Das hieß The Witcher, wie diese Netflix-Serie und das Computerspiel und ich fand's ziemlich geil. Der von Annika war hübsch, weil da irgendwie, das war so ein Trüffel-Dings hier, der war so rosa, leicht rosa auf Gin-Basis mit so Pflanzen drin, das sah auch hübsch
aus. Ja, genau, irgendwie so eine ganz kleine, aber es war wirklich so witzig, es war wie so ein Mini-Strauch mit so ganz vielen Mini-Blüten, ich weiß gar nicht, was das war, ehrlich
gesagt. Das war richtig cute. Deiner hatte so flambiertes Baiser oben drauf.
Ja.
Der andere, Simon, hatte was mit Zuckerwatte.
Ja, die Zuckerwatte war richtig verrückt. Da war einfach so, ich weiß gar nicht, wie das geht alles.
Aber es war mega. Ich fand's cool.
Ich fand auch, es war ein richtig cooles Erlebnis und hatte zum Abschluss dann auch gepasst.
Und genau, und die machen ja auch sogar Cocktailkurse. Das heißt, also was wir jetzt, ich finde, was wir auch alle gelernt haben, ist ein bisschen so, dass wir schon relativ fortgeschritten sind, was so Cocktails angeht.
Wahrscheinlich ja, wobei man da vielleicht auch sagen soll, man sollte sich jetzt nicht überschätzen, weil es war jetzt so diese, also was wir gemacht haben, waren halt wirklich die Basics in diesem Kurs und das, was die natürlich dann machen, also es könnte sein auch, dass der Kurs dann zu krass ist. Ne? Also es gibt da echt noch viele Abstufungen dazwischen, aber es war schön. War ein schöner Abend
auf jeden Fall. Und ich fand diesen Basil Bash, war ja auch Gin-Basis, wenn ich mich richtig erinnere, und dann mit Basilikum, den fand ich geil und ich glaube, man kann den ganz gut variieren mit entweder vielleicht ein bisschen Minze oder Hannah hatte eine Idee und sagte, wir machen da Waldmeister rein. Also Waldmeister richtig Pflanze und nicht Sirup und so.
Ja.
Und ich habe gelernt, dass ich Whisky in Cocktails gar nicht schlecht finde. Ich habe im Abiball ein bisschen übertrieben mit Whisky und kann seitdem kein Whisky mehr.
Ach, das ist die Hintergrundgeschichte.
Ey, andere Leute können kein Fernet Branca und kein Jägermeister trinken. Da trinke ich so, das ist mir, das schmeckt mir sogar. Aber ich weiß, wir waren im Studium erstes Semester, da hatte jemand Geburtstag und da wurde in der Mathevorlesung hinter mir Bier und Whisky verköstigt.
Hm.
Und ich habe den Whisky gerochen und ich hatte Kopfschmerzen, mir wäre schlecht davon. Also das Trauma war noch zu nah dran. Aber in dem Whisky Sour, gut, da war noch viel anderes drin und auch in meinem Witcher am Ende beim Hunky Dory, das war super, geht voll.
Ja. Ja, ich meine, es gibt ja auch so viele Sorten Whisky, nicht?
Mhm. Aber das war halt Bourbon, also mit so einem Vanillenoten-Dings hier, und der war echt gut. Also ich mochte den gerne. Und ich glaube, das, was du sagst, ist schon richtig. Man hat so ein bisschen mehr Inspiration bekommen, weil ihr mochtet ja auch alle diesen mit Ingwer, den ich nicht so gemocht
habe. Ja, das war so eine Moskau-Mule-Variation, genau. Ja.
Was war dein Favorite und dein Least Favorite von den Cocktails?
Die Moskau-Mule-Variation war mein Favorite. Und dann Least Favorite. Das Begrüßungsgetränk war mein Least Favorite.
Ja, aber dann haben von wir den nicht, Cocktails.
Okay, aber genau. Auch so von den Cocktails war doch das Bourbon-Ding.
Der Whisky Sour.
Der Whisky Sour, also dieser, ja, wie hieß das, Captain America oder so, das war so eine, diese Whisky Sour Variation. Ja, die fand ich am schlechtesten.
Das war mein zwei schlechtester. Ich mochte den Moscow Mule nicht so gerne, weil der Ingwer mir so stark war. Ich bin nicht so ein Ingwer-Fan.
Mhm.
Aber ich fand den Whisky auch nicht so brillant. Am liebsten mochte ich den Basil Smash, weil der so simpel ist und gleichzeitig echt gut geschmeckt hat und so ein bisschen Frische drin hat und was anderes mit Kräutern war, fand ich.
Mhm.
Aber ich werde das zu Hause auch nochmal testen mit meinen Eltern. Mama hat auch so viel Basilikum im Garten. Das kann man ja mal austesten. Und ich fand den echt lecker.
Nee, ich fand den auch gut. Ich hätte den jetzt als zweites geschätzt. Ich muss sagen, der Mango Mojito, der konnte mich nicht so killen. Also fand ich einen normalen Mojito einfach besser.
Er ist eine ganz nette sommerliche Variation, aber nichts, was wir jetzt aufnehmen würden ins Repertoire, finde ich.
Ja.
Ja. Aber, genau, ich glaube, man könnte, wenn man nochmal sowas machen wollte, nochmal beim Hunky Dory anfragen, was so deren Einstiegslevel ist. Kurz erklären, das hatte ich ja bei denen auch gemacht schon, so was haben wir schon an Erfahrung und dann auf geht's. Weil ich hatte halt die Sorge, dass sie uns mit so Standardsachen kommen, also so, keine Ahnung, Cuba Libre Old Cuban dazwischen. Und ich denke, das können wir.
Ja, aber ein Old Cuban ist viel schwerer als alles, was wir gemacht haben.
Findest du?
Ja. Ja, der ist deutlich schwerer.
Ich trinke die immer nur, ich mache die nicht selber.
vielleicht kam es auch daher, dass wir so unterschiedliche Eindrücke auch hatten, ja, von dem, auf jeden von dem Fall. Kurs.
Ja, weil du liest dich in sowas ja auch mehr ein. Wir sind ja oft nur Nutznießer und lernen das dann so von dir um die Ecke, weil du auch dann so mit Angostura Bitter und so einem Gedöns hantierst.
Ja.
Und ich denke so, kann man trinken, mehr davon. Aber ich hatte die ganze Zeit, dass du die Marvel-Filme nicht gesehen hast, aber im ersten Thor-Film kommt so Chris Hemsworth als Thor so an in der Menschenwelt und dann wird dem Bier serviert, er trinkt es aus und will nächstes und hat noch so diese Valhalla-Vibes und schmeißt das Glas auf den Boden so, ein neues, another one. Ich hatte gestern mit diesem Witcher-Ding in der Hand die ganze Zeit so das Gefühl, ich muss mit dem Ding werfen. Und es gab noch Absacker am Ende, das fand ich auch gut.
Stimmt, ja, es gab noch so ein...
Es war Fernet Mint irgendwas. Also es war wohl, Fernet ist ja nur der Markenname.
Ja.
Und Mint, das war so ein bisschen wie Pfeffi.
Ja, hat aber gut geschmeckt, muss man sagen.
Auf jeden Fall. Freut mich, dass dein Geburtstagsgeschenk dir gefallen hat.
Ja, das hat's.
Und jetzt, wir haben uns heute Mittag zum Essen getroffen und es gab Fisch. Und wir waren beide so ein bisschen angeknackst heute Morgen, weil diese fünf, sechs Drinks, die wir hatten, dann doch so ein bisschen gezogen haben. Und dann kommt immer eine Frage, hast du eine Anti-Kater-Strategie oder wo du abends weißt, das muss ich heute Abend machen, sonst habe ich morgen Kater?
Ja, doch. Ich trinke immer so, kennst du Basenpulver, heißt das?
Nee.
Ich würde sagen, das ist so von den Inhaltsstoffen ähnlich, was in so diesen Vitamintabletten ist, nur ohne Zucker. Okay. Also schmeckt nicht geil, wenn man es trinkt. Also man löst das quasi in Wasser auf, ne? Das ist halt dann so Pulver statt einer Tablette, aber für das löst man so auf. Da muss man ein bisschen umrühren, dann ja, kommt man wie so eine milchige Flüssigkeit, ähnlich wie auch wie so, wenn man so eine Magnesiumtablette reinwirft, nicht? In so ein Glas Wasser. So sieht das auch aus. Halt weiß, nicht bunt, sondern halt weiß. Schmeckt natürlich nicht süßig, weil es kein Zucker drin hat. Es ist schon so ein bisschen anstrengend zu trinken, aber hilft natürlich super.
Aber, also ich glaube, wenn ich das abends trinken würde, wenn ich einen im Eimer hätte, würde ich direkt anfangen müssen übers Klo.
Nee, das nicht. Also ich hatte einen recht standhaften Magen eigentlich. Und ich empfinde es sogar als angenehm zu trinken, weil gerade wenn man so einen bappigen Mund hat, wenn man diese Sachen dann getrunken hat, also außer man trinkt jetzt nur Bier, ne, aber wenn man jetzt einen Cocktail trinkt oder was Süßes trinkt, ist es ganz angenehm. Es hat ja auch dann, ich würde tippen, wenn es Basenpulver heißt, hat es wahrscheinlich auch einen basischen pH-Wert. Mhm. Das ist dann, glaube ich, ganz angenehm, ja. Ja doch, nee, das ist so, okay. Aber das ist so das Einzige, was ich mache. Und sonst, ich leide dadurch, also das muss ich sagen.
Ich habe jetzt auch nicht so für den anderen Tag schon so ein Ding. Also das Beste, kann man, glaube ich, sagen, ist fast Wasser trinken. Und ich habe auch mal ein Silvester noch auf dem Bettkante, als ich nachts nach Hause kam, mir noch so ein Spiegeleibrot gemacht, weil ein bisschen Salz im Kreislauf, ein bisschen Nährstoffe, damit das so morgen nicht so übel wird.
Ja.
Aber ansonsten, ich meine, wenn ich nach Hause komme, ich muss mich ja noch abschminken und das dauert bei meinem Make-up ein bisschen. Ja. Das heißt, ich mache, wenn ich reinkomme, direkt mir ein großes Glas Wasser und trinke das so. Und ich stelle mir noch eins neben das Bett. Ich habe immer das Fenster auf Kipp, sonst kriege ich Kopfschmerzen. Oder einfach nicht zu dick zudecken, weil die Füße kalt halten. Und dann geht es eigentlich immer.
Ja.
Und ich kann auch, meine Superkraft ist ja, und eigentlich ist das bei Leuten wie mir mit einer Magen-OP voll selten, weil viele können dann den Alkohol nicht mehr so gut ab. Mich haben die Götter da begünstigt. Ich kann das immer noch ganz gut. Ich kann mit Dennis Freunden mittrinken, okay? Und die sind schon ein bisschen übel.
Ich weiß nicht, ob das ist, worauf man stolz sein sollte.
Doch, absolut. Meine Trinkfähigkeit. Das ist das, was mich am Ende nach Valhalla bringt, ehrlich gesagt. Aber dann geht's mir morgens kurz scheiße, wenn ich dann gefrühstückt habe, dann merkt mein Körper, ey, ist nicht so schlimm, wird schon. Und dann geht's auch wieder. Dann kann ich auch so einen Tag, ich sag mal, die letzte Poolparty, da hat mich ein Kumpel abgeholt und mir nach Frankfurt genommen an einem Tag und sagte, also du bist ja am Leben. Korrekt.
Korrekt.
Mir geht's wunderbar. Gut, was machen wir heute? Ich brauche dann halt nur ein bisschen mehr Kaffee. Und das bringt mich zu meinem letzten Punkt für heute, Simon. Ja. Ich habe ein Kaffeeproblem. Also, ich habe sowieso, aber ich habe jetzt ein Problem mit meinem Kaffeebeschaffungsmaßnahmen.
Was passiert?
Ich will nicht mehr zu Starbucks gehen.
Ja.
Abgesehen davon, dass die Steuern hinterziehen und all so ein Scheiß. Die haben in Corona-Zeiten Lohnhilfen bekommen vom Staat. Und haben jetzt trotzdem Leute gefeuert oder entlassen aus Kostengründen, aber beim Management weiter die Gehälter angezogen.
Ja.
11%, glaube ich, in was an Bonus ausgeschüttet wurde, mehr. Hey, das ist so eine Arschloch-Aktion.
Es ist so übel. Und man merkt auch, finde ich, immer mehr, wenn ich da jetzt kurz einfach mal ein volles Thema derailer, aber das muss an der Stelle einfach mal gesagt werden. Ich finde, man merkt immer mehr, wie schlecht solche Verträge von so außertariflichen, also wie zum Beispiel Managern, wie schlecht deren Verträge geschrieben sind. Weil es ist ja quasi immer so, sobald gewisse wirtschaftliche Kennzahlen erfüllt sind, kriegen die automatisch mehr Geld und das spricht ja überhaupt nicht dafür, wie es im Unternehmen gibt.
Nee. Genau, gerade wenn die bezuschusst werden.
Und so begründen die ja diesen ganzen Quark. Es ist ja so, ja, wir müssen denen so und so viel mehr zahlen, weil steht da im Vertrag.
Ja, dann schreibt halt bessere Verträge.
Ich sehe da auch so der Ursprung des Problems. Sorry,
weiter. Andererseits kann man jetzt zu Starbucks sagen, dass die nach diesem Abtreibungsbann in USA gesagt haben, wenn ihr in ein Nachbarbundesland reisen müsst, um für eure Healthcare-Dings oder eine Abtreibung, dann ihr kriegt bezahlt Urlaub und wir übernehmen die Kosten für die Reise. Was ja auch ein netter Move ist. Aber ich versuche jetzt standhaft zu sein. Ich war jetzt mehrere Wochen nicht bei Starbucks.
Was machst du dann?
Also entweder mache ich selber zu Hause. Ich kann auch ganz gut einen Cold Brew selber machen mittlerweile. Mhm. Aber heute Morgen dachte ich, komm, gönne dir. Und auf dem Weg hierhin habe ich mir bei Coffee Fellows einen Cold Brew geholt. Also Cold Brew ist halt nicht aufgebrühter, sondern wie so durchgezogener normaler Kaffee ohne heißes Wasser, der dann 12 Stunden zieht und dann wird es aufgeschüttet mit einem Schuss Hafermilch und auf Eiswürfeln. Der war so scheiße. Mal abgesehen davon, dass die diese Deckelchen aus ökologischen Gründen aus Pappe machen und es schmeckt, als hätte ich ein Matheheft im Gesicht.
Oh.
War auch der Kaffee kacke. Und ich bin jetzt quasi vom Markt gezwungen, der Markt regelt, dass ich das jetzt zu Hause alles ansetzen muss, weil du unterwegs keinen anständigen Kaffee mehr kriegst.
Gibt's nicht irgendwo einen Kaffeeshop bei dir in der Gegend?
Ich kann auch noch so zum McCafé gehen am Hauptbahnhof.
Nee, ich meine so einen kleinen, gar nicht eine Kette, irgend so ein kleines
Kaffeechen. Das ist das Café, von dem ich gestern sprach, auf der Ecke, das Momi. Momi, oder wie das heißt. Dieses Hipster-Strich-Café, wo die Alte mich mal so gut angemacht hat und dann stellst du fest, dass die da arbeitet oder die Geschäftsleitung da ist.
Ja, ey.
Es gibt noch eins an der Hafenstraße, an der Kreuzung, aber da war ich noch nicht. Da müsste ich mir mal hingehen.
Ja, mach das.
Aber es ist so...
Ja, ich glaube, also ich habe halt großartig, dass ich keinen Kaffee trinke. Weil es erinnert mich stark, eine Freundin von uns, die ist ja auch immer so, die brauchte immer morgens ihren Fix quasi. Das ist ja wirklich wie eine Sucht auch, Kaffee, nicht?
Ist das die Kollegin, die mit uns im Urlaub war?
Ja.
Das war nämlich geil. Du kommst morgen in die Küche und denkst, hat Julia oder Dennis wert Kaffee gekocht? Ich liebe euch. Also ja, ich brauche das halt morgens.
Es gibt so Menschen, die, also, aber das ist ja, also, die am meisten verharmloseste Sucht, finde ich.
Obwohl da wie bei Alkohol auch gilt, es kommt halt auf die Menge an. Wenn du 8 Tassen Kaffee am Tag trinkst, ist das was anderes für deinen Körper langfristig, als wenn du 2 Tassen Kaffee am Tag trinkst.
Aber das ist nicht der Aspekt, auf den ich raus will. Es geht mir nicht um den Konsum, es geht mir darum, was passiert im Entzug. Ja, was passiert, wenn du jetzt einmal nicht Kaffee trinkst?
Also ich bin erstmal ein bisschen müde, aber dann geht's auch wieder.
Ja, da hast du es noch gut vielleicht.
Ich glaube, das ist schlimmer, wenn du 8 Tassen Kaffee am Tag gewöhnt bist.
Ja, das sowieso. Ich meine, alles ist schlimmer, wenn man 8 Tassen
Kaffee am Tag gewöhnt ist. Nein, aber ich glaube, die Entzugsentscheidungen sind doch auch relativ proportional zu deinem Konsum, oder?
Nein, ich rede nicht von Entzugsentscheidungen. Ich rede ein bisschen mehr darum, wie bist du drauf, wenn du keinen Kaffee trinkst? Und es gibt einfach Menschen, die sind da ja nicht mehr funktionsfähig so richtig.
Ja, das ist schon krass.
Und das ist für mich halt schon der Inbegriff von Sucht.
Ja, wie es dein Alltag beeinflusst. Schon valide, ja, ja.
Dankeschön, dass du es nochmal validiert hast.
Nein, also es klingt für mich plausibel, für mich als Anfänger. Ey, aber dann auch wieder, ne? Suchtdruck muss ja das Schäbigste sein, was es auf der Welt gibt, ne? Also die Suchtdruck ist quasi, du bist auf Entzug und willst diese Sucht befriedigen.
Ja.
Mein Therapeut hat mir mal erzählt, es gibt, in der Therapie spricht man auch von Skills. Und das hat nichts mit Fähigkeiten zu tun, sondern mit körperlichen Reizen, die dich aus einem, wenn du zum Beispiel eine Angststörung hast, eine Zwangsstörung, bist du manchmal so, hast du so Scheuklappen und musst dann 100-mal dieselbe Bewegung ausführen oder die Tür zumachen oder so. Ja. Oder hast du angstgestörte Gedanken und so. Um aus dem Tunnel rauszukommen, nutzen die Skills als körperliche Reize, um da rauszukommen. Manche Leute haben Gummiband am Arm, was dich flitschen lassen. Und manche brauchen es ein bisschen härter, andere nicht. Also mir wurden zum Beispiel Center Shocks mitgegeben mal, wo ich festgestellt habe, Center Shocks war auch nicht mehr wie früher, aber das ist ein anderes Thema. Und was er manchen Leuten empfiehlt, die richtig Probleme haben, kriegst du in der Apotheke, sind Ammoniakfläschchen. Die brichst du auf und riechst dran. Mhm, das muss richtig kicken. Aber er meinte, er hätte in der Suchtklinik wohl mal gearbeitet und auch schon Leute gehabt, die das trinken. Aus Suchtdruck. Fuck mein Leben.
Ja, da sollte man nicht trinken, Ammoniak.
Sollte man nicht, aber das zeigt dir halt, wie krass der Suchtdruck ist, wenn du das in Kauf nimmst für...
Ja.
Alter Schwede. Leck mich am Ärmel. Da muss also...
Ja. Ne?
Das ist das, und ich, das ist das, weshalb ich gerade sagte, wenn das so dein Leben beeinflusst, dass du keine rationalen Entscheidungen mehr treffen kannst und alles tust für einen Fix quasi... Damn, und wir haben ja schon mal darüber geredet, man ist nicht so ein bisschen heroinabhängig in den meisten ja. Fällen, man ist meist schon so richtig drauf. Alter,
oh, ja. Mann.
Das ist schon ein bisschen ernster. Weißt du, was auch ernst ist? Ich muss mich mal kurz um meine Freunde beschweren. Wir waren gestern in diesem Innenhof nebenan, bei diesem Cocktailkurs.
Ja.
Und da waren Fahrräder angekettet. Und alle von euch, alle, war eine Flasche, denn geklautes Fahrrad dabei? Mhm. Ich brauche echt neue Freunde, merke ich gerade.
Aber wie lustig wäre das denn, wenn einfach das Fahrrad dann da stände?
Boah, ich hätte einfach alles angezündet. Ich bin so wütend. Mir ist schon wieder das Fahrrad aus dem Innenhof geklaut worden. Ich muss mich wieder mit dieser Leasinggesellschaft und der Behindertenversicherung rumschlagen. Ey, was ist das? Und es war doppelt angebunden. Ich kann nicht mehr machen.
Wie haben das denn überhaupt geklaut? Also wenn du es, ist ja abgeschlossen und steht im abgeschlossenen Innenhof.
Der ist geschlossen, aber nicht abgeschlossen. Du hast ja gestern gesehen, da ist ja keine Klinke aus. Du musst einen Schlüssel haben, um die Tür aufzumachen. Aber du kannst einfach mit einer Karte da durch.
Okay.
Ich meine natürlich, unknackbar diese Tür. Mhm. Oder du knackst halt die Haustür oder so. Also es ist halt, ne?
Ja, ja, okay.
Und ich hatte mein Fahrrad an einem verbauten Gegenstand festgebunden, am Rahmen. Dieser verbaute Gegenstand war das Fallrohr. Und dann, ich komme da an und das Fallrohr ist unten so abgeknickt und unten aus der Verankerung raus. Und dann nicht eine Brechstange nehmen.
Ach, die haben sogar ihr Tatwerkzeug dagelassen.
Nee, das ist irgendwie nicht so viel Schutt bei uns und so. Da war wohl Metall da, irgendwas dazwischen. Das ist keine richtige Brechstange, das ist einfach nur ein sehr hartes Metallstück.
Ah, okay.
Das haben sie einfach aufgehebelt, diese Blödmänner. Ich weiß nicht, ob ich das Fahrrad einfach, ein drittes Fahrrad einfach unter Strom stellen soll oder ob ich da so einen Geräuschalarm dran machen soll, weil ein Tracker bringt ja auch nichts, weil du kannst denen ja sagen, hier mein Fahrrad steht da und die Cops machen ja auch nichts.
Gibt's nicht vielleicht irgendwie so einen Sattel, der so Stacheln ausfahren kann oder irgendwie so einen Senfgas-Dispenser, irgend sowas?
Ich habe keine Ahnung, es ist das allerletzte, ey. Ich wirklich Fahrräder klauen und bei uns ist hier wirklich alle 8 Wochen entweder in der Keller geknackt oder der Fahrradkeller oder im Innenhof ist halt weggekommen.
Ey, bei euch ist halt wirklich krass einfach, wie dieses Haus ist einfach vorgemerkt. Ich wette, das gibt vielleicht so ein Google Maps für so Kleinganoven.
Ja.
Da ist einfach eure Dings, ist so ein Pin gesetzt.
Aber es ist ja auch, du machst ja nichts dran. Das wissen die Eigentümer, das wissen die Polizei, das wissen wir alle.
Oh, hör mal auf mit Polizei. Ey, für Polizei ist es echt so, die machen da wirklich absolut nichts und die sind auch mit dran schuld, dass die Situation jetzt so ist, wie sie aktuell ist.
Ja, es ist einfach scheiße alles. Und dann denke ich mir so, dann kommen halt Schlauberger und sagen, ja, zieh halt um. Und ich denke, aber das ist ja, ich ziehe ja nicht einfach so um. Also ist, weißt du...
Ich frage mich ja, wie das früher war.
Wie meinst du?
Ja, also früher, als der Crumble noch Streusel hieß, wie man so schön sagt, ne? Das ist auch ein geiler Folgentitel eigentlich. Als der Crumble noch Streusel hieß.
Nehme ich mal auf, ja.
Nee, aber da gab es ja auch schon, also was man da gemacht hat, ob dann auch in Frankfurt reihenweise Fahrräder einfach geklaut wurden früher. Weil da hat man ja auch noch lange nicht so viel in so Schlösser und so investiert. Also wenn du so Bilder siehst von damals, die waren schon auch angekettet, die Fahrräder in der Öffentlichkeit, aber das war längst nicht so, also hätte man viel einfacher knacken können.
Aber das Ding ist auch, die werden ja, die sind ja, die überlegen ja nicht, können wir knacken jetzt mal random den Innenhof auf, sondern die gucken ja auch, wie oft ein Fahrrad bewegt wird. Bisher ist mein Fahrrad immer weggekommen, wenn er mal eine Woche nicht bewegt worden ist.
Ja, die
und im Innenhof haben die halt auch ihre Ruhe und Zeit dazu knacken. Wenn ich das dann vorne an der Straße anbinden würde, ich sag's dir, das wäre nicht so.
Ja, also entweder beobachten die halt ihr Haus oder, ich meine ganz ehrlich, das muss man ja doch mal in den Raum stellen, vielleicht haben die auch einen Komplizen bei euch im Haus. Also wenn da so häufig auch eingebrochen wird und alles.
Nee, es ist einfach Mist.
Riecht es danach.
Ja. Ach komm, ey, es ist wirklich einfach nur noch dämlich. Und ich mache so viel und so gerne mit dem Fahrrad. Ich fahre gerne einfach mal so eine Radtour oder ich fahre damit auch einkaufen und so. Und das ist alles völlig für den Eimer jetzt.
Ja. Wie lange hast du beim letzten Mal warten müssen, bis du ein neues hattest?
3 Monate, 2-3 Monate.
Ja, geil, das hat der Sommer dann wieder vorbei, ne?
Ja, ich war da auch zwischenzeitlich bei meinen Eltern länger und so. Ich bin jetzt vor Ort und werde noch ein bisschen pushen und so. Und die brauchen mir jetzt auch nicht mit diesem Mist kommen vom letzten Mal mit, ja, sie müssen Strafe zahlen, anteilig, weil das Fahrrad nicht richtig gesichert, weil ich habe alles fotografisch festgehalten. Ich kann, also wie ich das Fahrrad mal festbinde, wo es mal festgebunden ist und so. Ich habe direkt Bilder gemacht, ich habe ja Übung mittlerweile.
Ja, ja.
Ja. Und die haben sich auch schon gemeldet mit, ja, wir brauchen noch das und das von ihnen.
Bam, zack.
Ja. Entschuldigung. Ich fühle mich auch nicht immer nur beschweren, aber das ist wirklich das Allerletzte.
Ja, aber ich, das ist ja das, worauf ich anspielen wollte, vor allem mit meinem Vergangenheitsvergleich. Ich bin natürlich jetzt auch kein Typ von, früher war alles besser und so ein Kram, ne? Aber ich finde, dass es schon ein gemachtes Problem ist, das in den letzten so 10 Jahren so richtig gemacht wurde, weil es einfach nicht verfolgt wird. Also selbst wenn du weißt, wo dein Fahrrad ist, weil es zum Beispiel einen Tracker hat und die sind halt wirklich nur so Level 2 Ganoven, ja, die das also nicht direkt auseinanderbauen oder den Tracker irgendwie finden oder sowas ähnliches. Und du sagst, hier in diesem Haus ist mein Fahrrad irgendwo drinne, findet das jetzt, da machen die nix. Da klingeln die vielleicht mal bei den Nachbarn und fragen, ob jemand was Verdächtiges gesehen hat.
Ja gut, aber du brauchst halt in einem Rechtsstaat einen Durchsuchungsbefehl im Zweifel.
Ja, aber das muss halt dann irgendwann mal gekippt werden. Es muss auch eine Möglichkeit geben, bei der man sagt, wenn du Folgendes an deinem Fahrrad verbaut hast und du besitzt den anderen Teil davon, ja, der eindeutig halt beweist, dass dir auch der andere Teil gehört, dieses Rades, ja, dann musst du doch in der Lage sein zu sagen, jetzt ist das triftiger Grund genug, jetzt was zu machen, weil wir alle wissen, bis wir irgendwie einen offiziellen Durchsuchungsbefehl, was ich gefunden haben, vergeht zu viel Zeit. Da kann ich mich doch nicht, sorry, da müssen sich doch jetzt auch mal diese ganzen Porsche-fahrenden Juristen irgendwie mal selber an die Nase fassen und das doch selber checken, dass das zwar schön und gut ist, was sie sich ausgedacht haben, aber es so an der Realität vorbei ist.
Aber ich glaube, dass, ich sag mal, dass du nicht einfach irgendwo hingehen kannst und dass die Polizei nicht uneingeschränkte Rechte hat und dass deren Mittel auch eingeschränkt sind, ist frustrierend, aber es ist ja in einem Rechtsstaat auch, hat ja auch einen Grund. Und ich glaube, deren Rechnung sind zweierlei Sachen. Das eine ist diese rechtsstaatliche Regelung mit dem, du brauchst einen Grund und das hat alles seine Formalität und so, ist denen, sag mal, diese Korrektheit wichtiger als die Aufklärung oder auch als die Schadenssumme, auch wenn die natürlich gigantisch hoch ist, wenn du mal hochredest, wie viele Räder in Frankfurt am Dach geklaut werden.
Ja, und die reden ja auch von so 3000 Euro Rädern.
Ja, ja, easy. Und das andere ist halt, stell dir vor, die dürften das. Die werden ja nur beschäftigt mit Fahrraddiebstählen.
Nee, ich verstehe den Punkt schon, aber also das kann ja nicht sein, dass das der Grund ist am Ende. So dieses so, ja, wir sind da jetzt ein bisschen zu unterbesetzt für. Wir ändern auch nichts an der Situation, weil das ist ja effektiv das hat sich ja über Jahre jetzt hinweg gebildet, dass man dann sagt, oh ja, deswegen müssen wir das jetzt einfach alle akzeptieren. Also auch kein Staat, in dem man sich wohlfühlt.
Zumindest nicht mit meinem Fahrrad. Vielleicht, wie ist hier die Fahrraddiebstahlquote in Bornheim? Vielleicht muss ich, wenn meine Freundin und ich zusammenziehen, doch nach Bornheim ziehen.
Ja, ich meine, in Bornheim ist schön, aber ob jetzt weniger Fahrräder geklaut werden, weiß ich nicht. Also wie gesagt, bei euch, ich hätte so das Gefühl, dass es da irgendwie einen Insider gibt bei euch. Dass da wirklich jemand snitcht im Haus. Oder in benachbarten Häusern, die drauf gucken können.
Ja, weil es immer war, wenn ich mal irgendwie 2 Wochen, 1 Woche weg war.
Und so häufig wie bei euch eingebrochen wird und auch, dass da immer der Keller und alles ist, da ist irgendwas richtig, richtig schief.
Gut, wir haben aber auch seit einem Jahr oder so ununterbrochen fast Handwerker im Haus. Dann ist das Tor mal auf, dann ist mal dies, dann ist mal das.
Ja, aber ich sag nur, wie es...
Das war nämlich die Masche, was sie schon mal hatten, dass sie sich als Handwerker verkleidet haben, ins Haus reingelaufen sind und dann Sachen leergeräumt haben. Und du ja als Anwohner von dem Haus nicht weißt, wer ist jetzt Handwerker und wer nicht.
Ja, aber im Zweifelsfall ansprechen.
Ja, aber dafür musst du ja das mal kritisch hinterfragt haben in der Situation.
Ja, stimmt schon. Aber nee, jetzt so als Folge da drauf. Beziehungsweise da musst du auch, also ich weiß nicht, da muss auch euer Vermieter was machen, ehrlich gesagt, an der Stelle.
Ja, nach dem letzten Diebstahl haben sie ja schon das Schloss erneuert am Tor vorne.
Ja, aber es scheint ja nicht zu reichen. Nee. Offensichtlich. Ach,
ist doch scheiße.
Schlimme Situation.
Ja, ich glaube, das ist auch nicht zuschließen komplett, weil es irgendwie ein Notausgang Feuerwehr-Dings hier ist.
Ich hab keine
Und die Mülltonnen, die Stadt muss da mit an die Mülltonnen dran, die im Innenhof stehen. Und die haben so ein Spezialdings hier und holen sich immer die Mülltonnen aus dem Innenhof dann. Ja, nee, ist auch egal. Simon, ich bin durch für heute.
Ja, ich bin auch restlos bedient, wie man sagt.
Ja.
Nee. Ja, waren irgendwie total verrückte Wochen auch. Ich muss auch gestehen, ich freue mich wahnsinnig darauf, dann auch mal wieder entspanntere Wochen zu haben.
Oh ja.
Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht.
Absolut.
Wir wünschen euch einen schönen Rest des Tages, Rest der Nacht, wann auch immer ihr den Podcast hört.
Wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Bis dann.
Bis dann. Bye-bye.
Mach's gut. Ciao.